Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Lena Pyritz. Guten Morgen, schön, dass Sie dabei sind. Der Geruch von Kaffee, der Duft blühender Obstbäume jetzt im Frühling oder auch der Gestank verdorbener Lebensmittel. Der Geruchssinn vermittelt uns im Alltag eine Fülle von Informationen. Und er spielt auch für zwischenmenschliche Beziehungen eine wichtige Rolle. Nicht umsonst heißt es, jemanden gut riechen können. Wie wichtig der Geruchssinn ist, zeigt sich spätestens dann, wenn wir plötzlich nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr riechen können. Für solche Riechstörungen gibt es viele unterschiedliche Ursachen, nicht zuletzt eine Corona-Infektion. Was bei unterschiedlichen Riechstörungen im Körper passiert, wodurch sie ausgelöst werden können und welche Therapieansätze es gibt, darüber sprechen wir heute in der Sendung. Sie können sich wie immer daran beteiligen, Fragen stellen oder Ihre eigenen Erfahrungen zum Thema Riechstörungen schildern. Entweder indem Sie anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464, 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Wenn Sie zurückgerufen werden mögen, dann schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer mit in die E-Mail. Nach den Nachrichten ab 10.35 Uhr hören Sie die aktuellen Informationen aus der Medizin. Da haben wir heute drei Themen im Programm. Es wird darum gehen, wie ansteckend Menschen noch sind, die bereits vollständig gegen Corona geimpft sind und welche Freiheiten das gegebenenfalls ermöglichen könnte. Außerdem blicken wir auf eine neue Stufe der Corona-Impfkampagne in Deutschland. Wir haben ja auch gerade in den Nachrichten davon gehört. Heute beginnt das flächendeckende Impfen in den Praxen von Hausärztinnen und Hausärzten. Und Thema Nummer drei, vor kurzem wurde erstmals eine Infektion mit dem sogenannten Tula-Virus in Deutschland bekannt. Das ist eine Spezies von Hunter-Viren. Wir ordnen im Interview ein, wie groß das Risiko ist, sich hierzulande überhaupt mit diesen Viren zu infizieren. Und anschließend beantworten wir erste Fragen von Ihnen zum Schwerpunktthema Riechstörungen. Nach den 11 Uhr Nachrichten widmen wir uns dann zunächst in einem Interview speziell dem Thema Riechtraining, bevor es weiter um Ihre Fragen geht. Soweit der Überblick zur heutigen Sendung und damit zum Schwerpunktthema Riechstörungen. Als Experte dazu zugeschaltet ist Professor Dr. Thomas Hummel, Leiter des Arbeitsbereichs Riechen und Schmecken an der Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde am Universitätsklinikum Dresden. Guten Morgen, Herr Professor Hummel.
Guten Morgen.
Guten Morgen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Es gibt ja sehr starke und einprägsame Gerüche, angedünstete Zwiebeln zum Beispiel oder auch saure Milch, ein bestimmtes Parfüm oder der Geruch der Luft nach einem Regenguss. Aber der Geruchssinn, der prägt uns ja auch auf ganz subtile Weise, wenn wir da mal alle Funktionen überblicken. Was bedeutet Riechen für uns Menschen?
Riechen hat im Wesentlichen drei Funktionen, also drei Hauptfunktionen. Das ist einmal, es ist so eine Gefahrenerkennung, das ist uns der Düfte warnen. Es geht darum, wo man Brände erkennen, wenn am Herd was anbrennt, wenn die Wohnung brennt, was ja Gott sei Dank nicht so oft ist. Aber hier warnt uns zum Beispiel der Geruchssinn oder er warnt uns vor verdorbenen Lebensmitteln. Zum Beispiel, wenn die Milch nicht mehr ganz richtig ist oder wenn die Wurst so leicht am Vergammeln ist. Und das ist die eine Funktion, die Warnfunktion. Das zweite hat viel mit Essen und Trinken zu tun. Wenn Sie nicht riechen können, dann schmeckt das Essen auch nur noch fade. Da sind viele, denen das ganze Aroma beim Essen. Dann bleibt beim Essen eigentlich nur noch süß, sauer, salzig, bitter, Umami, die Textur, Schärfe, Kälte. Aber die Mandarine schmeckt da nicht mehr nach Mandarine. Die schmeckt dann bestenfalls süß. Aber so das Mandarinenaroma ist dann weg. Mhm. Oder Koriander, der schmeckt dann bestenfalls so ein bisschen bitter. Aber das wunderbare Korianderaroma, das ist dann weg. Und die dritte Funktion ist dann die soziale Funktion. Das sind eben Düfte im sozialen Atem, was soziale Signale sind, im Sinne von Körpergerüchen, dass wir uns über Düfte auch verständigen. Also ein sehr schönes Beispiel kommt aus Israel, eine Studie aus dem Labor von Noam Sobel, was sie gemacht hatten. Die haben bei Frauen, die vor Trauer, vor Kummer geweint hatten, denen haben sie Tränen weggenommen, also Tränen abgestrichen und es dann Männern vor die Nase gehalten. Und bei den Männern sinkt dann die Libido um bis zu 80%. Also das ist so ein sehr hübsches Beispiel für eine Chemokommunikation, dass wir uns über Düfte verständigen. Und Düfte sind ja ein sehr subtiles Signal, das nicht wirklich kann man bewusst bemerkt werden. Das läuft mal schlüpft gewissermaßen subliminal in unser Verhalten mit hinein.
Wenn wir diese Frage jetzt mal umdrehen, was macht es dann ganz konkret mit Menschen? Welche Folgen hat es, wenn sie ihren Geruchssinn teilweise einbüßen oder sogar ganz verlieren?
Dann ist ziemlich andersrum. Also dann haben die Leute auch mehr Unfälle, die mit Düften zu tun haben, also mehr Haushaltsunfälle, die haben mehr Lebensmittelvergiftungen, denen brennt auch schon mal fast die Wohnung ab.
Es gibt auch Hinweise darauf, dass das Depressionsrisiko steigt.
Genau, das sind so ein subtiles Risiko, das sich da ändert. Leute, die zu uns kommen mit Riechstörungen, ein Drittel von denen hat Zeichen für eine Depression. Also sie sehen auch schon, je stärker die Riechminderung ausgeprägt ist, umso depressiver sind Leute im Mittel.
Wir haben jetzt so ganz selbstverständlich über das Riechen gesprochen. Wenn wir jetzt nochmal darauf schauen, was eigentlich dahinter steckt, was passiert dabei in unserem Körper? Vielleicht können Sie kurz einmal den Weg nachzeichnen von den Duftmolekülen in der Luft bis zu unserer Reaktion im Gehirn, die denen dann eben eine bestimmte Empfindung zuordnet.
Genau, erstmal beim Riechen geht es um Chemokommunikation, also kommen Chemikalien, also Moleküle, kommen in die Nase und die können das tun auf zwei Arten und Weisen. Einmal von vorne beim Schnüffeln durch die Nasenlöcher oder beim Atmen oder von hinten über den Rachen. Also erleben Sie zum Beispiel, wenn Sie jedes Mal beim Schlucken, kommt Luft durch die Nase von hinten aus dem Rachen, vorne durch die Nasenlöcher raus. Das können Sie leicht ausprobieren, indem Sie einfach mal sich den Mund zumachen, sich den Zeigefinger vor die Nasenlöcher halten und schlucken. Wenn Sie es mal kurz machen, merken Sie, dass am Ende vom Schluckvorgang kommt Luft aus der Nase.
Ja.
Und das ist so quasi, diese Luft strömt auch dann beim Essen und Trinken, strömt dann aus dem Mundraum in den Nasenraum und aktiviert die Moleküle, aktivieren dann die Riechzellen, die oben im Nasendach sitzen, also quasi so zwischen den Augen, tief im Kopf drin, sehr geschützt sitzen die Riechzellen. Dort schicken die dann ihre Fortsätze ins Gehirn durch so einen ganz dünnen Knochen, der ist ungefähr so 1-2 Millimeter dick, hat ganz viele Löcher. Und auf diesen Knochen im Gehirn sitzt dann der Riechkolben, das ist ungefähr das eigentliche Riechzentrum, ungefähr so einen Zentimeter lang, ungefähr so 8 Millimeter dick. Und von hier geht die Information dann weiter ins Gehirn und wird dann als Duft wahrgenommen.
In dieser komplexen Kaskade, nenne ich es mal, da können ja an ganz unterschiedlicher Stelle Störungen auftreten. Wenn wir da versuchen, etwas Überblick zu geben, es werden erstmal quantitative und qualitative Riechstörungen unterschieden. Was steckt dahinter?
Einmal ist die quantitativen Riechstörungen, geht es um die Menge. Da wird einmal normal werden Düfte wahrgenommen, dann werden weniger Düfte wahrgenommen. Das ist eine sogenannte Hyposmie. Normal gerochen ist eine Normosmie. Mhm. Und wenn gar nichts gerochen wird, dann ist es eine Anosmie. Dann wird eben nicht gerochen. Das ist so die quantitative Störung beim Riechen. Bei der qualitativen Störung, da unterscheiden wir die sogenannten Phantosmien, das sind Riechphantome, dass Düfte auftauchen, obwohl gar keine Düfte da sind. Das kommt gar nicht so selten vor, zum Beispiel nach einem Unfall mit einer Schädelblut und mit einer Gehirnblutung und einer Schädelfraktur, wenn das Riechen auch nicht funktioniert. Häufig, oder zum Beispiel bei Epilepsien oder bei Schizophrenien oder auch bei ganz gesunden Menschen treten diese Riechphantome auf, dass einfach ein Duft im Kopf ist, obwohl gar nichts riechen kann. Und eine zweite Form der qualitativen Riechstörung ist die Parosmie, dass eben Düfte verkehrt wahrgenommen werden. Also sie riechen was, ich halte ihnen einen Duft vor die Nase, meinetwegen Vanille, und dann riecht es für sie nicht nach Vanille, sondern es riecht meinetwegen so verbrannt, chemisch schwer zu beschreiben. Und dann halte ich in Mandarine, um beim Beispiel zu bleiben, vor die Nase, dann riecht es auch genauso wie Vanille, so verbrannt chemisch. Also sie können sowas wahrnehmen, aber die Gerüche sind uniform, die sind alle eher gleich und haben eher alle was Unangenehmes, eher was Warnendes mit dabei. Und das ist dann, was wir als Parosmien bezeichnen.
Gibt es Zahlen dazu, wie viele Menschen in Deutschland von einer Form von Riechstörung betroffen sind?
Ja, die gibt es. Das sind etwa 5% in der Allgemeinbevölkerung, die gar nicht riechen können. Mhm. Das heißt, einer von 20 hat quasi kein Riechvermögen. Also wenn Sie auf die Straße gehen, 20 Leute befragen, ist einer dabei, der nicht riechen kann. Das ist viel. Dabei gibt es auch noch, dann jeder Fünfte hat auch schon eine Riechminderung. Also das Ganze ist altersabhängig. Je älter wir werden, desto schlechter riechen wir im Schnitt. Aus verschiedenen Gründen. Und da ist es, wenn Sie von 5 Leuten Und es ist einer dabei, der ist älter als 50, dann hat der mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch eine leichte Riechminderung. Mhm. Es geht hier um Wahrscheinlichkeiten. Es gibt da natürlich auch, ist nicht die Regel, dass wir schlecht riechen. Es gibt auch Leute, die im hohen Lebensalter auch sehr gut riechen können. Aber es kommt schon sehr häufig vor, dass wir mit steigendem Lebensalter vor allen Dingen dann unseren Geruchssinn langsam einbüßen.
Jetzt haben wir einige konkrete Ursachen genannt, die hinter Riechstörungen stecken könnten. Sie haben eben Schädelhirntraumata genannt, jetzt das Alter. Welche anderen Ursachen gibt es noch, die für Riechstörungen verantwortlich sein können?
Sie hatten ja schon eine genannt, einmal die Infekte, die akuten Infekte. Corona-Infekte, die auch sehr aggressiv sind, was das Riechen angeht. Also hier ist quasi 60% aller Patienten mit Corona-Infektionen, mit SARS-CoV-2, die dann auch ihren Geruchssinn einbüßen. Mhm. Gott sei Dank oft nur temporär. Dann gibt es natürlich andere virale Infekte, die auch zum Riechverlust führen, also Influenza oder Adenoviren oder andere Rhinoviren. Dann die chronische Sinusitis, die chronische Nasennebenhöhlenentzündung, die auch mit von einem Riechverlust begleitet ist, in etwa 2/3 der Fälle. Und das ist dann auch, macht einen großen Teil aller Riechstörungen aus. Sie müssen nicht denken, in der Allgemeinbevölkerung haben etwa 5% eine chronische Sinusitis. Mhm. Und davon haben wieder 2/3 eine Riechminderung. Also ist schon dramatisch.
Wenn wir dann mal ein paar Ursachen rauspicken und genauer darauf schauen, woran dann tatsächlich die Riechstörung liegt, ist das zum Beispiel untersucht oder inwieweit ist es untersucht, was passiert beim Alterungsprozess? Also warum mindert das Altern letztendlich auch das Riechvermögen?
Beim Altern, was hier passiert oder was dahinter steht, ist wahrscheinlich eine verminderte Regeneration der Riechzellen. Normalerweise, das hatte ich vorher nicht erzählt, das Besondere beim Riechen ist auch, dass die Riechzellen sich erneuern können, dass sie nachwachsen. Also während wir hier sprechen, fallen ihnen Riechzellen aus und neue wachsen ihnen nach. Die mausern sich. Und das passiert das ganze Leben lang. Aber netto verlieren wir Riechzellen. Also je älter wir werden, desto weniger Riechzellen haben wir auch in der Nase. Ist nicht ganz linear, aber trotzdem, wenn man bei alten Leuten die Riechschleimhaut sich anguckt, da findet man an ganz vielen Stellen überhaupt keine Riechzellen mehr, sondern es ist einfach nur ganz normale Schleimhaut, wie es an allen Stellen im Atemtrakt auftaucht. Aber wir verlieren Riechzellen, je älter wir werden. Und das Gehirn wird auch nicht zwingend besser, je älter wir werden. Der Riechkolben wird kleiner. Also es gibt an verschiedenen Stellen, wo die Funktionalität so nachlässt. Und als Summe von dem ganzen Vorgang zum Beispiel wird auch der Knochen, durch den diese Fortsätze der Riechzellen ins Gehirn eintreten, diese Löcher im Knochen, die werden auch kleiner. Also gibt es eine Reihe von Veränderungen, die in der Summe dann dazu beitragen, dass wir unseren Geruchssinn verlieren oder dass der weniger wird, älter werden. Wie gesagt, aber das ist nur Statistik. Es gibt auch viele Leute, bei denen es auch durchaus normal ist, auch wenn sie alt werden.
Wie ist es bei der chronischen Nasennebenhöhlenentzündung? Was ist dann da tatsächlich die Ursache für die Einbußen beim Riechen?
Da steht vor allen Dingen die Entzündung dahinter. Es ist also noch eine zweite Komponente, eben die mechanische Verlegung, dass die Nase eben verstopft ist, dass Polypen in der Nase sind, dass die Schleimhäute geschwollen sind. Und da kommt eben der Duft dann nicht mehr in der Nase dorthin, wo er hin soll. Also er kommt nicht mehr zur Riechspalte, sondern er erreicht es nicht und dann wird auch nicht gerochen oder weniger gerochen. Und die zweite Komponente ist die Entzündung, die auch dazu führt, dass die Riechzellen gewissermaßen funktionell nicht funktionieren können. Und dann docken zwar wahrscheinlich die Düfte an die Riechzellen an, aber das Signal wird nicht weitergeleitet, eben wegen dieser Entzündung, und dann wird auch nicht gerochen. Das Ganze kann man eben sehr gut auch behandeln dann zum Beispiel durch Operationen, indem man dann die Nase gewissermaßen wieder frei macht, sodass die Düfte wieder zur Riechspalte kommen können, oder durch antientzündliche Medikamente, die Entzündung wegnehmen, und dann wird dann quasi innerhalb von wenigen Tagen auch wieder gerochen, wenn die Entzündung aus der Nase verschwunden ist.
Wie äußern sich denn diese unterschiedlichen Riechstörungen im Verlauf? Also abgesehen vom akuten Schädelhirntrauma, da tritt der Verlust wahrscheinlich eher plötzlich auf. Ist es sonst eher ein schleichender Prozess? Also bemerke ich das meistens? Bemerken es Patientinnen und Patienten tatsächlich, dass ihr Riechvermögen nachlässt? Oder ist das dann auch häufig erst, dass es nach ein paar Monaten oder Jahren im Vergleich zu anderen erst auffällt?
Das ist so, einen plötzlichen Riechverlust haben sie auch bei Infekten, bei akuten Infekten der Nase. Auch da ist ein plötzlicher Riechverlust da, genauso ähnlich wie beim Schädelhirntrauma. und wird dann auch gleich bemerkt. Und das genau, wie Sie sagen, ist es so öfter oder sehr oft, dass das Riechen schleichend weniger wird. Mhm. Und da ist beim Altwerden ist es so, bei einer chronischen Nebenhöhlenentzündung ist es so, zum Beispiel bei neurodegenerativen Erkrankungen, auch da wird das Riechen, also zum Beispiel Parkinson oder Alzheimer, auch da wird das Riechen langsam weniger, sodass es oft gar nicht wirklich bemerkt wird. Man möchte ja meinen, dass man das merken sollte. Es wird auch weniger geschmeckt und das Essen schmeckt auch fade. Aber das ist nicht immer so. Also ganz viele Leute können gar nicht riechen und merken es gar nicht. Also weil sie nicht vergleichen mit ihrer oder nicht, weil sie nicht drauf achten. Und beim Essen tritt eben dann das Schmecken in den Vordergrund, also süß, sauer, salzig, bitter, die Konsistenz beim Essen, die Schärfe, die dann bedeutsamer wird. Mhm. Und dann ist das Essen, obwohl die Mandarine, um wieder auf das Beispiel zu rekurrieren, nicht mehr nach Mandarine schmeckt, wird sie trotzdem die Konsistenz der Mandarine, die Süße der Mandarine, wird dann so assoziiert, als hätte man tatsächlich eine Mandarine im Mund, obwohl das Schmeckerlebnis weit davon entfernt ist.
Wenn ich eine Riechstörung bei mir feststelle, dann irgendwann, wann ist der Zeitpunkt, zur Ärztin oder zum Arzt zu gehen?
Ich würde doch gleich gehen. So, sobald ich merke, dass mein Riechvermögen nicht gut ist, dann würde ich zu einem HNO-Arzt aussuchen oder einen Neurologen aussuchen und das mal prüfen lassen, was da in der Nase ist, was da vielleicht dahinter stehen könnte. Und dass mein Riechtest gemacht wird, dass hier mal quantitativ untersucht wird, wie gut ist mein Riechvermögen überhaupt, wie stehe ich da im Vergleich mit anderen Leuten.
Das wäre jetzt die nächste Frage. Wenn ich die Ärztin, HNO-Ärztin oder Arzt aufsuche, wie läuft dann genau die Diagnostik ab? Kommt dann erstmal auch dem Gespräch einfach ein großer Stellenwert zu, um überhaupt erstmal zu verstehen, wo die Riechstörungen, wo die Probleme mit dem Riechen liegen?
Genau, ich kann es erzählen, vielleicht wie es bei uns ist. Wir sind ja hier eine Universitätsklinik und spezialisiert in unserer Ambulanz dann auf Riechen. Und da sprechen wir sehr viel mit unseren Patienten. Wir haben natürlich auch den Luxus, dass wir die Zeit haben dafür. Und die nehmen wir uns auch die Zeit. Sprechen bestimmt eine halbe Stunde länger vielleicht mit unseren Patienten. Aber manchmal auch kürzer, wenn es nicht so lang sein muss. Mhm. Wir gucken denen in die Nase, schauen mit dem Endoskop, was in der Nase sein kann, ob da irgendwelche Polypen da sind, ob Tumoren da sind, ob die Schleimhaut verlegt ist, wie die Nase so aussieht. Dann machen wir Riechtests. Dafür verwenden wir solche Riechstäbchen, sind solche sogenannte Sniffing Sticks, mit denen die Leute dann Düfte werden ihnen vor die Nase gehalten, in Stiftform. Und die müssen dann erkennen und sagen, wonach es riecht. Oder wir gucken nach, wie gut Düfte unterschieden werden. Wir schauen nach, auf welche Konzentration Düfte wahrgenommen werden. Wir gucken jetzt auch nach, was beim Schmecken passiert, also wie Düfte erkannt werden, wenn sie durch den Mund in die Nase kommen. Und dann gibt es natürlich andere Methoden, die man dann auch speziellerweise anwenden kann, zum Beispiel die Ableitung von olfaktorisch evozierten Potenzialen, mit denen wir dann Hirnströme uns anschauen und nachgucken, wie werden Düfte vom Gehirn erkannt, wie kommt die Information im Gehirn an. Und MRTs kann man natürlich machen, aber das geht dann schon ins Experimentelle.
Entsprechend der Vielfalt bei den Ursachen, die wir jetzt eben schon besprochen haben, gibt es wahrscheinlich auch eine Vielfalt bei den Therapieoptionen. Sie haben ja schon genannt, bei anatomischen Problemen Operationen. Wie sieht es sonst aus mit Medikamenten oder Riechtrainings? Was sind die häufigsten Therapieoptionen bei Riechstörungen?
Ja, das ist so ein bisschen eine Diskrepanz. Also auf der einen Seite sind Riechstörungen ja sehr häufig. Auf der anderen Seite sind die Therapien bei Riechen sind nicht gut entwickelt. Mhm. So muss man auch so sagen. Bei einer chronischen Sinusitis, da ist es sehr gut. Also da weiß man relativ gut, was man tun kann, was man nicht tun kann. Eben operieren. Man kann ja Cortison geben als Tablette, vor allen Dingen dann topisch als Nasenspray. Man kann ja mit Antikörpern arbeiten, man kann ja mit Antibiotika arbeiten. Also es gibt hier Nasenspülungen anwenden, es gibt hier ganz viele verschiedene Methoden, um bei der chronischen Sinusitis die Symptomatik zu therapieren. Das gibt es ja auch schon länger. Bei einer postviralen oder bei einer posttraumatischen Riechstörung, also nach einem Infekt oder nach einem Schädel-Hirn-Trauma, da ist es dann schwieriger. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Eigentlich so, je mehr Leute Sie fragen, desto mehr Antworten bekommen Sie. Aber es ist, was hier ganz gut etabliert ist, ist zum Beispiel auch ein Riechtraining, dass hier Leute an verschiedenen Düften riechen sollen, jeden Morgen, jeden Abend. Also nicht, die Anweisung ist nicht so, dass sie riechen sollen so gut und so oft sie können, sondern die Anweisung ist ganz konkret, dass sie an vier verschiedenen Düften jeden Morgen, jeden Abend riechen sollen und das eben für einen längeren Zeitraum, was dann auch die Besserung deutlich verbessert. Also es führt zu einer Besserung der Besserung.
Da haben wir nachher auch noch ein detailliertes Interview mit einer Kollegin von Ihnen im dritten Teil der Sendung. Ich würde gerne zum Schluss in 2 Minuten kommen die Nachrichten noch mal auf das Thema Corona eingehen, weil das natürlich dem Thema Riechstörungen gerade noch mal viel Aufmerksamkeit gegeben hat. Sie haben schon gesagt, es ist ein relativ häufiges Symptom bei einer Corona-Infektion. Wie ausgeprägt sind denn die Riechstörungen da im Durchschnitt?
Es variiert. Also es ist so, sehr viele Leute sind betroffen, etwa 60% sind betroffen von einer Riechstörung. Es ist typischerweise die ersten 2 Wochen nach dem Infekt ist das Riechen fast komplett erloschen, kommt dann Gott sei Dank bei etwa 80-95% der Betroffenen dann wieder, teilweise allerdings nicht komplett, sondern es bleibt so gewissermaßen auch so eine Narbe, so ein Riechdefizit zurück. Und bei einem größeren Anteil, also bei 5-20% der Patienten, das ist unklar, wie viele es sind, da kommt es dann zum länger dauernden Riechverlust und der zieht sich dann wahrscheinlich, wenn er sich bessert, wahrscheinlich bei etwa schätzungsweise 30-60% der Patienten kommt es zu einer Besserung im Laufe der Zeit. Mhm. Aber das dauert dann Monate und Jahre.
Riechstörungen, das ist heute das Schwerpunktthema der Sendung. Als Experte dafür zugeschaltet ist Professor Dr. Thomas Hummel. Er leitet den Arbeitsbereich Riechen und Schmecken an der HNO-Klinik am Universitätsklinikum Dresden. Sie können zum Thema anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder eine E-Mail schreiben an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und wir haben einen ersten Anrufer zum Thema, Herr Lechner aus Berlin. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Lechner, Ihre Frage oder Ihre Erzählung bitte.
Ich habe Dauerschnupfen seit über 3 Jahren. Ich habe meinen Hausarzt gefragt, was ich dagegen tun kann, und er sagte, ach, das ist nichts. Und dann habe ich in die Wikipedia geguckt, da steht es unter senile Rhinitis und steht aber nicht da, was man dagegen tun kann. Und ich habe die Frage an den Herrn Professor, was man dagegen tun kann.
Vielen Dank für die Frage, den geben wir Sie direkt weiter, Herr Professor Hummel.
Also ein bisschen schwierig, dass man per Telefon eine Beratung macht. Also insgesamt, wenn ich so allgemein darüber sprechen kann, so wenn Sie sagen Dauerschnupfen oder Fließschnupfen, dann meinen Sie wahrscheinlich einen seriösen Ausfluss, dass so wässrige Flüssigkeit aus der Nase kommt an verschiedenen Anlässen, korrekt? So meinen Sie das?
Korrekt, ja.
Ja, und das passiert dann häufig so, wenn man den Raum wechselt oder vom Warmen ins Kalte geht. Man findet es bei altersabhängig häufiger, also bei jüngeren Leuten seltener. Je älter Leute werden, desto häufiger tritt es auf. Das ist die Frage, das ist wahrscheinlich eher so eine vegetative Dysregulation, also dass ihr Sympathikus und Parasympathikus nicht ordentlich zusammenspielen und dass es einfach plötzlich zu einer Sekretion kommt aus der Nase. Die Therapien sind da mäßig. Also da hat Wikipedia, was Sie nachgeguckt haben, liegt da eigentlich ganz richtig. Es gibt so ein paar Ansätze zu dem Ganzen. Eine elegante Therapieform kommt zum Beispiel, ist in Holland untersucht worden, oder in Belgien, Entschuldigung, und zwar von Professor Hellings, und die hatten Leuten Capsaicin-Lösungen in die Nase gegeben in aufsteigender Konzentration, also quasi Tabasco in verschiedenen Konzentrationen und das eben über einen längeren Zeitraum und die Konzentration immer erhöht, so letztlich mit dem nicht die Idee, um Leute zu quälen, sondern dass man tatsächlich dann die Nase desensibilisiert, dass man hier diese und Nervenendigungen in der Nase weniger empfindlich macht für diese externen Reize, mit denen es offenbar zu tun hat. Und die hatten damit zum Beispiel ganz gute Erfolge. Aber diese Rhinitis, diese Form, die ist so ein bisschen schlecht verstanden, wie sie zustande kommt. Und die Therapieformen sind eingeschränkt. Aber das zum Beispiel mit der Capsaicin-Desensibilisierung, also mit dieser Chili-Desensibilisierung, das ist vielleicht so eine Möglichkeit zumindest, die wenigen Publikationen, die es dazu gibt, die sind da sehr vielversprechend.
Herr Lechner, vielen Dank für den Anruf nach Berlin. Als nächstes in der Leitung ist Frau Glück. Guten Morgen, Frau Glück.
Guten Tag, mein Name ist Glück. Ich hatte das Pech. Wir haben zusammen, also ich mit meinen beiden Töchtern in Stuttgart in einer Wohnung gewohnt und sind da schwer krank geworden, genannt Sick Building, und habe jetzt eine Überreaktion von Düften. Das heißt, wenn ich bestimmte Sachen wie Linoleum, Öle, Lacke und so weiter, Entschuldigung, ich bin gerade im Rennen,
Wir verstehen Sie trotzdem
einatme, dann wird es uns schwindelig. Wir sehen aus, wie wenn wir was genommen hätten. Und jetzt wollte ich fragen, wo kann ich mich untersuchen lassen, dass man das mal feststellt, auf was und warum wir so furchtbar reagieren?
Vielen Dank für die Frage, Frau Glück. Ich gebe mal diese Frage nach der Überreaktion auf Düfte an Herrn Professor Hummel weiter. Wir haben ja vorhin auch schon kurz darüber gesprochen.
Solche Überreaktionen auf Düfte, die kommen auch selten vor, Gott sei Dank. Das sind dann, oft werden die zusammengefasst als Syndrome, zum Beispiel als Thick Building Syndrome oder als Multiple Chemical Sensitivity, als multiple chemische Sensibilität oder idiopathische environmentale Intoleranz. Also gibt es verschiedene Namen für diese Zustände, in denen Leute dann aus Gründen, die auch nicht verstanden werden, oft auf Düfte dann sehr stark reagieren, zum Beispiel mit einem Kreislaufkollaps, mit asthmatischen Erscheinungen, mit Schwindel, mit Übelkeit, also mit eher unspezifischen Symptomen. Und da liegt dann die Vermutung nahe, das hat was mit dem Geruchssinn zu tun. Allerdings zeigen die meisten Studien, wenn man so quer guckt, eigentlich übereinstimmend, dass da das Riechen eher nicht besonders sensibel ist. Also die Leute sind da nicht auf, insgesamt eher nicht sensibel auf Düfte, sondern sind sogar eine Spur weniger sensibel. Ich spreche jetzt nur über Statistik und über Studien. Und da ist die Konsequenz daraus, so mit dem Riechen hat es wahrscheinlich gar nicht so viel zu tun, sondern es hat eher vermutlich was damit zu tun mit der Verarbeitung von Düften. Also wie Düfte, wenn die Information im Gehirn ankommt, wie diese Information dann verarbeitet und weitergeleitet wird. So ist dann eine Hypothese. Die Diagnostik, da ist zum einen, es kann natürlich eine Riechdiagnostik durchführen, das macht jeder HNO-Arzt, jeder Neurologe. Bei toxikologischen Fragestellungen, da gibt es eben dann die Institute für Toxikologie, die sich um das bemühen, und dann die Umweltsprechstunden zum Beispiel an den Universitäten. Und da gibt es auch einige in Stuttgart, soweit ich weiß.
Vielen Dank, Frau Glück, für den Anruf. Uns haben auch viele Fragen per Mail erreicht. Eine Hörerin fragt, ich habe von einer Studie gelesen, die darauf hinweist, dass Riechstörungen schon bis zu 15 Jahre vor Ausbruch einer Erkrankung wie Demenz, Parkinson, also neurologische Erkrankung, ein Hinweissignal sein können. Ist in so einem Fall dann therapeutisch oder prophylaktisch etwas zu tun, fragt sie.
Das ist eine sehr gute Frage. Das so auf der einen Seite ja, ist die, offenbar ist es so, dass Riechstörungen auch zum Beispiel bei Morbus Parkinson etwa 10 Jahre oder vielleicht sogar mehr dem Parkinson vorhergehen können. Das Ganze, also Leute mit einem unerklärten Riechverlust, bei denen dann auch in der engsten Verwandtschaft, also Vater, Mutter, Geschwister, dann Morbus Parkinson bekannt ist, da ist das Risiko, selbst auch an einem Parkinson zu erleiden, bei einer unerklärten Riechstörung auch dann nochmal erhöht. Das heißt aber nicht, dass jeder mit einer unerklärten Riechstörung dann auch am Parkinson erkranken wird. Also so ist es keineswegs. Man kann es eher dann diagnostisch gut verwenden, wenn Leute kommen mit Zeichen für einen Morbus Parkinson, die normal riechen können, dann sollte man die Diagnose vielleicht nochmal überprüfen. Das kann auch sein, aber es ist eben dann so ein Punkt, an dem man sagen würde, ja, vielleicht stimmt, hakt es dann doch mit der Diagnose. Was man prophylaktisch dagegen tun kann, auch eine sehr gute Frage, und da ist auch die Antwort, ja, es ist, was man tun könnte, wobei das ist auch unklar, ob das wirklich hilft, wäre so ein Riechtraining. Ich hatte vorhin schon darüber gesprochen, sich zu Düften zu exponieren und das eigentliche Riechen versuchen zu bessern. Das ist möglicherweise prophylaktisch, was das Riechen angeht. Aber ob es jetzt prophylaktisch ist für neurodegenerative Erscheinungen, das wage ich eher zu bezweifeln.
Ja.
Aber das Riechen könnte man damit vielleicht verbessern und sich damit vielleicht dann auch eher schützen vor einem Riechverlust dann in der Zukunft.
Aber zunächst schauen wir jetzt nochmal genauer auf eine Therapiemethode, über die wir bereits in der Sendung gesprochen haben und die bei vielen Riechstörungen zum Einsatz kommt, ein sogenanntes Riechtraining. Darüber sprechen wir mit Sophia Poletti. Sie ist HNO-Ärztin am Inselspital, Universitätsspital Bern, und leitet dort die Sprechstunde zu Riech- und Schmeckstörungen. Guten Morgen, Frau Poletti. Frau Poletti, wie läuft so ein Riechtraining ganz konkret ab?
Also ganz konkret verwenden wir 4 Düfte. Beispielsweise in Form von Duftölen, die man in der Drogerie erwerben kann. Und man soll 10 Sekunden pro Duft riechen und dies 2-mal am Tag. Also ratsam wäre, dass man das in seinen Alltag integrieren kann, dieses Riechtraining, beispielsweise indem man diese Düfte neben den Zahnputzbecher stellt und so morgens und abends vor dem Zähneputzen dieses Riechtraining durchführt.
Welche Duftstoffe empfehlen Sie für dieses Training?
Da klassisch wäre, dass wir Rosenduft empfehlen, Zitrone, Eukalyptus und Nelke. Wichtig ist allerdings, dass wir verschiedene Düfte verwenden. Das ist eigentlich das Wesentliche, um ja, möglichst viele verschiedene Riechnerven oder deren Rezeptoren aktivieren zu können.
Wie lange dauert es denn durchschnittlich, den Geruchssinn auf diese Weise wieder zu trainieren?
Wir empfehlen, dass das Riechtraining für 6 bis 9 Monate durchgeführt wird. Und dabei kann man beispielsweise auch nach 3 Monaten diese 4 Düfte gegen neue 4 andere Düfte wechseln.
Es kommt also nicht auf die einzelnen Düfte an, sondern, wie Sie schon sagten, auf eine unterschiedliche Kombination von möglichst einprägsamen Gerüchen.
Genau, verschiedene Düfte. Verschiedene Düfte mit der Idee, dass man auch verschiedene Rezeptoren in der Nase aktivieren kann. Genau.
Riechstörungen können ja ganz unterschiedliche Ursachen haben, Traumata, Virusinfektionen oder auch eben die altersbedingte Abnahme. Unterscheidet sich dann ein Riechtraining je nach Patientinnengruppe oder empfehlen Sie im Prinzip allen dasselbe Training?
Also das Riechtraining hat gezeigt, dass es eine Verbesserung der Riechstörung bei diesen postinfektiösen Patienten, also das heißt nach einem Virusinfekt, die eine Riechstörung erlitten haben, eine Verbesserung zeigt, aber auch bei den posttraumatischen Riechstörungen und wie Sie gesagt haben, bei den altersbedingten, aber auch bei den neurodegenerativen Erkrankungen wie dem Morbus Parkinson sieht man auch einen Effekt. Und da wurde immer in diesen Untersuchungen auch das identische Training durchgeführt mit dem, genau mit dem Effekt, den man sehen konnte.
Bringt dieses Training unter Umständen auch Fortschritte ohne, wenn es ohne Erkrankung eingesetzt wird? Also für Menschen, die ihren Riechsinn aus anderen Gründen trainieren wollen, verbessern wollen?
Ja, wir kennen das ja eigentlich auch von den Parfümeuren, die ihr Riechen trainieren und das besser ist, der Riechsinn als der Durchschnitt sozusagen. Ja, kann man genauso anwenden.
Das heißt, auch Nebenwirkungen sind da nicht aufgetreten oder nicht zu befürchten. Das kann im Prinzip jede durchführen, die ihren Riechsinn trainieren möchte.
Genau, das ist eigentlich das Gute, dass es günstig ist und im Prinzip nebenwirkungsarme Therapie ist.
Riechstörungen sind ja gerade stark ins öffentliche Bewusstsein gerückt, weil sie oft im Zuge einer Corona-Erkrankung auftreten. Macht sich die Pandemie auch in der Auslastung Ihrer Sprechstunde bemerkbar?
Ja, also wir wissen ja, dass rund 50% der Patienten, die an Covid-19 erkranken, auch eine Riechstörung entwickeln. Wir wissen aber auch, dass rund 80-90% der Patienten sich nach rund 1 bis 2 Monaten auch wieder erholen. Das heißt aber wiederum, dass rund 10% eine persistierende Riechstörung haben. Und so kann man sich ganz gut vorstellen, dass natürlich diese Pandemie auch eine Auswirkung auf unsere Sprechstunden hat.
Welche Patientinnengruppen sind sonst am häufigsten vertreten? Also welche Ursachen für Riechstörungen liegen da am häufigsten vor, wo Sie dann sagen, führen Sie bitte ein Riechtraining durch?
Also zum einen, ich natürlich als HNO-Ärztin sehe sehr viele Patienten mit chronischer Nasennebenhöhlenentzündung. Dort spielt aber das Riechtraining keine Rolle. Dort wird prinzipiell mit Cortison in Spray- oder Tablettenform behandelt. Mhm. Aber allgemein in einer Sprechstunde für Riech- und Schmeckstörungen sieht man häufig altersbedingte Riechstörungen, was im Vordergrund steht, aber auch postinfektiöse Riechstörungen, also nach einem akuten Infekt der oberen Luftwege entstandene Riechstörung.
Lässt sich denn der Geruchssinn mit Hilfe so eines Riechtrainings zumindest in den meisten Fällen wieder vollständig herstellen?
Die Prognose bezüglich der Verbesserung des Riechsinnes ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Also einmal abhängig vom Zeitpunkt des Beginns des Riechtrainings. Also man sagt, je früher man anfängt mit dem Riechtraining, umso besser. Mhm. Das andere ist, dass die Ursache der Riechstörung einen Einfluss hat auf die Prognose. Das heißt, postinfektiöse Riechstörungen haben beispielsweise eine bessere Prognose als solche nach einem Schädel-Hirn-Trauma. Aber auch das Alter spielt eine wichtige Rolle. Das heißt, je jünger der Patient, umso besser der Erfolg eines Riechtrainings.
Sophia Poletti, Oberärztin am Universitätsspital Bern über Riechtrainings als Therapiebaustein bei Riechstörungen. Vielen Dank für die Informationen.
Danke Ihnen.
Die Sprechstunde im Netz auf deutschlandfunk.de/sprechstunde. Auch als Podcast.
Die Sprechstunde heute mit dem Schwerpunktthema Riechstörungen. Dafür zugeschaltet ist Professor Dr. Thomas Hummel vom Universitätsklinikum Dresden. Und zumindest aus dem Großraum Dresden ist auch die nächste Anruferin, Frau Wendel. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Tag. Hallo.
Hallo, Frau Wendel. Ihre Frage bitte.
Ja. Ich versuche mich kurz zu fassen, so kurz wie es geht. Also bei mir ist das Problem, ich habe tagsüber läuft die Nase andauernd. Ich habe zwar keinen Schnupfen, aber wie gesagt, da brauche ich, also am Tage läuft die Nase und nachts, nur nachts tritt das bei mir auf und fast jede Nacht. Das ein bestimmtes Nasenloch und immer das gleiche ist nachts total zu. Also da kriege ich gar keine Luft durch und manchmal wache ich davon sogar auf, also weil ich keine Luft durch dieses Nasenloch kriege. Mhm. Ich war schon bei meiner HNO-Ärztin, ob da vielleicht Polypen in der Nase sind oder so. Sie hat festgestellt, dass da nichts ist. Ich habe auch keine schiefe Nasenscheidewand, nur dass meine Schleimhaut vielleicht ein bisschen entzündet ist. Aber tagsüber, wie gesagt, sind ja beide Nasenlöcher frei. Und da habe ich überhaupt keine Probleme, durch die Nase zu atmen. Jetzt ist meine Frage, woran kann das noch liegen? Und kann das vielleicht eine Hausstaubmilbenallergie sein? Also Bettmilben, gegen die ich allergisch bin? Oder ich habe zwei Katzen. Ich bin aber eigentlich nicht allergisch gegen Katzenhaare. Das wurde bei mir eindeutig festgestellt durch einen Allergietest mal. Und ich nehme ja die Katzen auch am Tage auf den Arm und kuschel mit denen und so weiter. Da habe ich ja auch keine Probleme. Also da ist die Nase auch nicht zu. Das tritt bei mir wirklich nur nachts auf.
Ja.
Was kann das sein?
Vielen Dank für die Frage. Herr Hummel, haben Sie da aus der Entfernung eine Einschätzung?
Ja, wie gesagt, aus der Entfernung ist das eben schwer zu beurteilen. Mhm. Und die Anruferin ist ja schon bei einer HNO in Behandlung oder wird da untersucht. Also ein ganz offenkundiges Problem ist es ja nicht. Es ist eine Möglichkeit, wenn solche Symptome nur nachts auftreten, wäre tatsächlich, dass man dann auch denkt, es ist was Allergisches, hat es zum Beispiel mit dem Bett was zu tun und da kommt dann die Hausstaubmilbe, käme dann so ins Gespräch. Und das könnte man eben auch sinnvollerweise auch mal untersuchen, um dem Ganzen dann eher auf die Schliche zu kommen. Das ist eben dann schwierig, wenn das Symptom eben nicht so ganz offenkundig ist, wenn die Nase ganz verstopft ist, wenn die Polypen vorne rausstehen zur Nase. Und es ist einfach, wenn die Symptome eben so eher verdeckt sind, wenn die nicht so ganz offenkundig sind, dann ist es eben schwieriger auch, dass man hier die Ursache dann findet. Aber eine Allergiediagnostik ist da sicherlich dann auch nicht verkehrt.
Um da vielleicht nochmal auf das Thema Riechstörung einzuschwenken, inwieweit ist eigentlich dieser Zusammenhang untersucht, Allergien und Riechstörungen? Also was passiert bei einer Allergie mit der Riechschleimhaut und wodurch kommt es dann konkret zu Riechstörungen durch Allergien?
Das ist sehr eigentlich ganz gut untersucht, weil eben Allergien sehr viele Leute betrifft. Und da sind Riechstörungen auch ein Leitsymptom gewissermaßen bei Allergien. Es ist hier, ganz viele Leute sind davon betroffen. Und da steht die Entzündung auch im Vordergrund. Natürlich auch eine mechanische Komponente, also ähnlich wie bei einer chronischen Nebenhöhlenentzündung, dass hier die Riechspalte auch verlegt sein kann. Aber hier ist vor allen Dingen die Entzündung betroffen. Steht im Vordergrund und die eben verhindert, dass die Riechzellen dann funktionieren. Je länger die Allergie andauert, desto schlechter ist das Riechvermögen. Bei einer saisonalen Allergie ist das Riechvermögen weniger betroffen als bei einer ganzjährigen Allergie. Also es zeigt hier deutlich mit dem Schweregrad der Ausprägung der Allergie dann auch einen Zusammenhang.
Frau Wendel, vielen Dank für Ihren Anruf. Nächster Hörer in der Leitung ist Herr Schmitz aus München. Guten Morgen, Herr Schmitz.
Guten Morgen.
Ihre Frage bitte.
Also ich hatte im Dezember Corona, ein sehr leichter Verlauf. Mein Partner hatte einen sehr viel schwierigen mit 40 Grad Fieber, einer Woche am Tropf im Krankenhaus und so. Bei mir war das alles sehr sanft. Ich hatte weder Fieber noch Husten noch so etwas. Und auch die Zeit danach war sonderbar leicht eigentlich, im Gegensatz zu den Berichten, die man so allgemein hörte. Eine Veränderung hat sich eingestellt, dass ich, nachdem das alles hinter mir war, Geruchsirritationen habe. Und zwar am Nachmittag sitze ich in meinem Wohnzimmer, lese etwas und so und habe auf einmal eine Geruchsempfindung, als würde in der Küche was anbraten, einen Braten oder was weiß ich. man ist total irritiert. Ich gehe dann natürlich gucken. Ich weiß, dass nichts ist, aber trotzdem gucke ich nach. Es ist auch nichts. Aber Frage ist, wird wahrscheinlich, weil ich das vorher nie hatte, Corona-bedingt sein. Bleibt das oder wird sich das irgendwann wieder mal verflüchtigen und ich bin das los?
Vielen Dank für die Frage, Herr Schmitz. Ich gebe die weiter an Herrn Professor Hummel.
Genau, ist die Frage, ob es dann wirklich aus Corona assoziiert ist, wenn es so sein sollte. Da wäre dann, würde man am ersten meinen, es ist ein Riechphantom, es könnte auch eine Parosmie sein, also dass da Düfte verkehrt wahrgenommen werden. Beides wäre möglich, das müsste man sich genau angucken. Bei Parosmien, beide, also Riechparosmien oder Riechphantome, können eben infolge von Infekten auftreten und da sind Corona-Infekte nicht anders als Influenza-Infekte oder andere Infekte, dass eben hier solche Riechverdrehungen auftreten. Und das betrifft dann nicht alle Düfte oder typischerweise nicht alle Düfte, kann auch alle Düfte betreffen, kann nur ganz wenige Düfte betreffen, kann ganz milde sein, kann ganz stark sein. Ist subjektiv sehr irritierend, wenn auf einmal etwas, das man als was Gesundes oder was Nettes kennt, dann so verdreht, verändert riecht, ekelig ist, übelkeitserregend ist. Das ist dann, müssen Sie sich vorstellen, manche Leute haben es auch noch extremer. Die duschen sich, treten aus der Dusche und stinken nach irgendwas Verdorbenem, nach Käsigen, nach Ekeligen. Und das ist dann sehr verwirrend. Und das kann eben damit zusammenhängen, dass durch den Infekt, dass in der Riechschleimhaut bestimmte Riechzellen zerstört wurden, sodass die Kodierung von Düften, von bestimmten Düften, da nicht mehr so ist, wie sie sein sollte. Und dann im Gehirn gewissermaßen solche Riechverdrehungen auftauchen, die dann auch ins Unangenehme verortet werden, die dann eher als unangenehm wahrgenommen werden. Typischerweise sind solche Parosmien dann auch transient. Also die
gehen vorüber.
Die gehen vorüber, so im Laufe von Monaten und Jahren, muss man auch so sagen. Also bei manchen Leuten dauert es sehr lange, sind aber Gott sei Dank die Minderheit. Typischerweise eben so ein vorübergehendes Symptom, das auch eher positiv ist, weil es eher von einer schnelleren, von einer besseren Besserung des Riechvermögens begleitet ist, als bei Leuten, die solche Parosmien nicht haben.
Hilft in solchen Fällen auch Riechtraining?
Anzunehmenderweise. Das ist eben die Hypothese, ist ja, dass Riechzellen verloren gingen oder dass hier weniger Riechzellen da sind. Je mehr Riechzellen da sind, umso kompletter wird das Signal auch wieder. Das ist eben auch typischerweise, dass solche Parosmien auftreten in Zuständen, wenn das System insgesamt sich verschlechtert, wenn es nachlässt von der Funktionalität oder wenn es gerade von null auf etwas kommt, also wenn sich es gerade eben so verbessert. In solchen Übergangszuständen findet man häufig diese Parosmien.
Noch einmal vielen Dank an Herrn Schmitz nach München für diese Frage. Jetzt ins Studio durchgeschaltet als nächster Anrufer ist Bernd von Marquardt aus Bad Nauheim. Guten Morgen, Herr von Marquardt.
Guten Morgen.
Bitteschön.
Ich habe folgendes Problem. Seit einer Zahnbehandlung im Jahre 2015 traten nach kurzer Zeit Riech- und Geschmacksstörungen auf. Mhm. Und ich bin dann bei verschiedenen Ärzten gewesen. Es konnte mir keiner helfen. Ich kam irgendwann zu einem alternativen Zahnarzt, der schon etwas betagt ist, der selber nicht behandelt. Der sagt, die ganze Teilprothese unten, das muss raus, das ganze Metall muss raus. Es käme zu einem Batterieeffekt, weil ich auch zum Teil im Oberkiefer Goldblomben habe. Und das ist also die Situation. Nur das war eine sehr teure Angelegenheit, ehe ich da nun die ganzen Unterkiefer vom Metall entferne, hätte ich gerne Ihren sachkundigen Rat, ob Sie da ähnliche Beobachtungen, Erkenntnisse haben in Ihrem Bereich als Fachmann.
Vielen Dank für die Frage, Herr von Marquardt. Ja, Herr Professor Hummel, haben Sie da Erfahrungswerte, Einschätzungen?
Genau, solche Patienten kommen auch zu uns. Also zu dem konkreten Fall kann ich mir ja schlecht äußern, weil ich kenne jetzt die Diagnostik nicht und die genaue Symptomatik nicht. Das ist so ein heikles Thema. Also diese Ströme, die im Mund auftauchen, man kann die zwar messen, aber ob die jetzt tatsächlich dann für Schmeckstörungen verantwortlich sind, das ist so eine ganz andere Frage. In unserer Erfahrung kommen ganz oft Leute Patienten zu uns, wobei wir natürlich auch eine selektierte Auswahl an Patienten haben, bei denen solche Gebisse saniert wurden, wo Plomben ausgetauscht wurden, wo ganze Zahnreihen ausgetauscht wurden, die keine Besserung erfahren hatten. Aber natürlich, wir sehen nur diese Leute, die mit solchen Veränderungen zu uns kommen. Wenn sie es gebessert hätte, wären die ja nicht mehr zu uns gekommen. Insofern, die Literatur dazu ist durchaus heterogen und nicht sehr ergiebig. Also es ist so, insgesamt bin ich da unschlüssig, ob man sowas empfehlen sollte oder nicht und kann es natürlich aus der Ferne sowieso nicht empfehlen. Aber es ist so ein schwieriges Gebiet. Solche Schmeckstörungen können zum Beispiel, gibt es in verschiedenen Formen, gibt zum Beispiel metallisch, sauer, bitter Empfindungen, die über Nacht auftreten können. Also es kann Ihnen morgen passieren, dass Sie aufwachen und auf einmal schmeckt alles bitter für die nächsten 3 Monate. Das ist so, kann mir auch passieren. Das sind sogenannte idiopathische Störungen oder zum Beispiel nach einer Mandelentfernung, dass hier auch solche Missempfindungen auftreten. Also es ist gar nicht so selten, wie man glauben möchte. Auch nach Medikamenten tritt sowas auf. Und es typischerweise das häufigste sind die Ursachen sind nicht bekannt. Und dann versucht man eben Verschiedenes, weil es im Mundbereich ist, denkt man dann auch ans Gebiss und dann wird es gerne auch saniert. Ob das dann, wie häufig das tatsächlich dann zielführend ist, dazu kenne ich jetzt keine wirklich gute Studie, die das belegen würde. Also ich bin da so unsicher, welchen Rat ich hier geben sollte.
Eine Hörerin fragt per Mail, stimmt es, dass manche Menschen nach einer Chemotherapie besser riechen können und was wäre dann der Mechanismus dahinter?
Nach einer Chemotherapie sieht man typisch, weil es hängt natürlich von der Chemotherapie ab und es hängt vom Tumor ab. Nach einer Chemotherapie sieht man typischerweise eine Abnahme im Riechvermögen. Mhm. Das ist sehr elegante Studien gibt es hier zum Beispiel bei Frauen mit einem Brustkrebs, bei denen, die auch eine Chemotherapie hatten, bei denen dann das Riechvermögen für 3 Monate nach unten geht und sich dann langsam wieder erholt, nachdem die Chemotherapie wieder abgesetzt wurde. Das passiert also regelhaft. Dass es hier zu einer Verbesserung kommen würde, das ist mir so nicht bekannt, aber es kann natürlich sein, dass zum Beispiel eine Entzündung in der Nase war und wenn die Chemotherapie antientzündlich wirkt, dass die Entzündung damit bekämpft werde und dass die Leute dann besser riechen können. Also sowas könnte man sich auch vorstellen, dass in einzelnen Fällen auch mal andersrum gehen kann, dass dann die Chemotherapie auch einen günstigen Effekt auf das Riechen haben könnte. Aber wie gesagt, da kenne ich jetzt den einzelnen Fall nicht.
Mhm. Nächste Anruferin in der Leitung ist Frau Frisch aus Düsseldorf. Hallo Frau Frisch.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Ihre Frage, bitte.
Ich habe keine Frage. Oder ich habe eine Erfahrung mit Riechstörungen gemacht.
Ja.
Ich bin jetzt 75 und ich hatte circa vor 20 Jahren hatte ich nach einer Antibiotika-Behandlung nicht noch einen Geruch, sondern ich roch nur noch Urin. Und ich bin also von Arzt zu Arzt gepilgert und ich war beim Neurologen, ich war beim Hals-Nasen-Ohrenarzt, ich hatte einen Großvater, der Parkinson hatte, das ist ja dann auch immer eine Vermutung und nichts hat geholfen. Und das hat natürlich Einfluss auf alles, wenn man also nur noch solche Gerüche hat. Und mein Umfeld hat mir dann empfohlen, ich soll zur Akupunktur gehen. Ich war da nicht sehr gläubig und habe es aber trotzdem versucht. Und nach circa 15 Sitzungen Akupunktur war mein Geruch wieder da.
Vielen Dank für die Schilderung, Frau Frisch. Herr Professor Hummel, wie schätzen Sie diese Schilderung ein?
Also wie gesagt, da kann ich jetzt zu dem Fall selber, den kenne ich jetzt nicht und kann mich da dazu schlecht äußern, aber Akupunktur. Und tatsächlich gibt es hier so ein paar Befunde, die darauf hinweisen, dass Akupunktur hilfreich sein kann. Zum Beispiel aus unserem Haus gibt es eine ältere Studie, die zu belegen scheint, dass bei Akupunktur auch zu einer Besserung kommt. Wir hatten vor kurzem auch eine andere Studie durchgeführt, mit der 50 Patienten eine Akupunktur erhalten hatten und andere 50 Patienten hatten eine Scheinakupunktur, also bei denen wurden Punkte gestochen, die nicht wirksam sein konnten oder ich verstehe nichts von Akupunktur, aber die laut erfahrenen Akupunkteuren nicht hätten helfen sollen und dass tatsächlich die Patienten, die in der Währunggruppe waren, also die richtigen Akupunkturpunkte erhalten hatten, die hatten sich dann verbessert in der Unterscheidung von Düften. Also hier war ein deutlicher Effekt zu sehen. Also Akupunktur scheint schon auch einen Effekt zu haben auf das Riechvermögen und man könnte sich auch vorstellen, dass es da bei der Patientin auch gewirkt haben könnte. Und allerdings ist die Literatur dazu ist so ein bisschen heterogen, muss man auch sagen. Aber, wie ich gerade auch sagte, es gibt so ein paar Hinweise darauf, dass Akupunktur hier wirksam sein kann. Ich denke, man braucht hier noch mehr ordentliche Forschung, die das auch belegt, in denen auch kontrollierte Studien durchgeführt werden. Und dann kann man das Potenzial der Akupunktur da näher ergründen.
Ein Hörer fragt per Mail, seit einem Fahrradsturz vor einigen Jahren, bei dem ich auch eine leichte Bewusstseinsstörung erlitt, aber sonst keine Verletzung, ist mein Geruchs- und Geschmackssinn gestört. Ich rieche und schmecke seither sehr eingeschränkt. Könnte da ein Zusammenhang mit dem Sturz bestehen?
Das könnte tatsächlich sein. Also auch bei leichten Schädel-Hirn-Traumen kommt es offenbar vor, dass hier eine Riechstörung auftritt. Es ist hier, man würde hier die Diagnostik vielleicht mal genau in die Hand nehmen, versuchen nochmal ein MRT machen vom Kopf und sich das nochmal genau angucken, die Regionen, die auch mit dem Riechen zu tun haben. Könnte hier sein, dass hier Mikroblutungen da sind oder dass hier vielleicht tatsächlich auch ein Schaden da ist, der im MRT nicht zu sehen ist. Kann sein, dass die Riechfasern abgerissen sind. Das alles ist im Bereich des Möglichen. Und das haben wir auch schon in unserer Klinik gesehen. Typischerweise ist es so, bei Schädel-Hirn-Traumen, die Wahrscheinlichkeit des Riechverlusts mit dem Schweregrad des Traumas einhergeht. Aber es kann auch sein, in Ausnahmefällen, dass bei leichten Schädel-Hirn-Traumen auch zu einem Riechverlust kommt.
Ich würde zum Abschluss der Sendung gerne nochmal auf die Therapieoptionen blicken. Da haben wir im ersten Teil der Sendung schon teilweise drüber gesprochen. Was ist zum Beispiel mit Forschung dazu, Riechschleimhaut zu transplantieren, also darüber tatsächlich Riechstörungen auszugleichen?
Da gibt es verschiedene Ansätze. Es ist einmal so, Transplantate von Riechschleimhaut ist angedacht, gibt es schon ganz lange. Ist auch beim Menschen, gibt es auch meines Wissens zwei Experimente, die fehlgeschlagen sind. Es gibt ein elegantes Experiment aus Florida, aus Miami, von Brad Goldstein aus seiner Gruppe. Die haben es bei Mäusen gemacht. Ich glaube, es waren Mäuse, nicht Ratten, bei Mäusen. Und sehen ja sehr elegant, dass durch ein Transplantat von Riechzellen auch die Riechzellen wieder nachwachsen können und dann auch wieder Anschluss gewinnen ans Gehirn und die Mäuse auch dann wieder normal riechen können, jedenfalls was man am Verhalten ablesen kann. Also da ist ein gewisses Potenzial da. Es ist eine andere Möglichkeit, an die man auch denkt, ist zum Beispiel die elektrische Stimulation des Riechkolbens, also quasi ein olfaktorisches Implantat, ähnlich zum vergleichbar zum Cochlearen-Implantat, also bei Hörstörungen. Also da gibt es viel Bewegung, das wird auch durch die Corona-bedingten Anosmien oder Riechstörungen dann auch befeuert. Also hier, denke ich, werden wir in ein paar Jahren dann auch mehr sehen auf diesem Sektor. Das ist alles sehr vielversprechend und da gibt es eben gerade, weil die Riechzellen sich erneuern können, weil die da nachwachsen, da ist schon ein gutes Potenzial da für eine Therapie. Da braucht es aber noch so ein bisschen Forschung.
Das war die Sprechstunde heute mit dem Schwerpunktthema Riechstörungen. Als Experte zugeschaltet war Professor Dr. Thomas Hummel, Leiter des Arbeitsbereichs Riechen und Schmecken an der Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde am Universitätsklinikum Dresden. Vielen Dank, Herr Professor Hummel, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Gerne, vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön. Nächste Woche geht es in der Sprechstunde um das Thema in schwierigen Zeiten Stress in der Beziehung. Hier geht es nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher, ein Thema, dann Grönland wählt. Umweltschutz spielt dabei eine große Rolle. Am Mikrofon verabschiedet sich Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.